Kandidateninterviews. Interviews für den Bundesparteitag 2013-2 der Piratenpartei Deutschland. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Mike Große-Hering. Ich spreche mit Christiane Schinkel, die sich für den Vorsitz bewirbt, und bitte sie, sich vorzustellen.
Ja, ich bin Christiane Schinkel. Auf Twitter bin ich Laney42 und bin seit Sommer 2011 bei den Piraten, war dann auch gleich aktiv im Wahlkampf damals. In Berlin hatten wir ja Abgeordnetenhauswahl. Ich komme aus Berlin, das habe ich ja damit schon ausgedrückt, habe mal ein halbes Jahr in Hamburg gewohnt und bin gebürtige Bielefelderin, also ehemals Nordrhein-Westfalen. Habe auch eine starke Bindung irgendwie mittlerweile zu den Piraten Nordrhein-Westfalen, weil ich 2012 zu der vorgezogenen Wahl damit Wahlkampf gemacht habe und ja, bin viel unterwegs bei den Piraten. Von Anfang an habe ich mich fürs Schreiben interessiert, habe im Blog mitgearbeitet, Pressesquad, mache jetzt seit zum dritten Mal auf dem Bundesparteitag Presseassistenz, Bufo-Assistenz. Dann war ich jetzt im Wahlkampf sehr aktiv und habe unsere Spitzenkandidatin oder Kandidatin Listenplatz Nummer 1, die Cornelia Otto, unterstützt im Wahlkampf, viel eben auch mit Presse und ja, das ist so hauptsächlich oder die grobe Einführung.
Was hast du politisch vor den Piraten gemacht? Hattest du Ämter, Mitgliedschaften, Funktionen?
Nee, gar nicht. Also ich bin schon immer politisch interessiert gewesen. Ich habe auch mal im Jahr 85, 86, bis 89 in einem besetzten oder ehemals dann besetzten Haus gewohnt. Natürlich waren wir da alle sehr politisch, logischerweise, politische Szene. Ich habe mich aber immer gesträubt, mich irgendeiner Gruppe fest anzuschließen, weil das nicht so meinem Wesen entspricht, mich an so eine Gruppe festzubinden. Und das war erstaunlicherweise auch sehr zu meinem Erstaunen 2011, als ich dann zu den Piraten kam, dann eben anders. Also der Impuls war so groß, zu sagen, ich mache jetzt mit. Dazu muss man vielleicht sagen, 2009 war ich schon Piraten-Fan, konnte mich aber da noch nicht entscheiden, einzutreten. Ich habe halt nur gewählt und auch in meinem Umfeld Werbung gemacht. Aber einzutreten ging da auch noch nicht. Das brauchte wirklich noch 2 Jahre. Und dann war eben der Impuls so groß. Und dann bin ich aber auch richtig gleich in die Vollen.
Und was hat dich dann zu den Piraten gebracht? Was ist so dein Herzanliegen?
Ja, direkte Demokratie, also einfach mehr Mitbestimmung von den Bürgern. Mich hat überhaupt die politische Landschaft extrem frustriert. Deswegen war ich unglaublich glücklich, als ich 2009 dieses Interview hörte im Radio, dass es eine Partei gibt, die sich um genau die Themen kümmert, die mir auf der Seele brannten. Ich war vorher bei Pixelpark Creative Director in der Abteilung E-Marketing und habe eben mitgekriegt, wie da Daten gegrabt werden, wie sie verwertet werden, logischerweise. Und habe gedacht, es ist unfassbar, wie wenig die anderen Parteien überhaupt da tätig sind, nämlich gar nicht. Und als dieses Interview war, ich weiß noch genau, wo ich lang gefahren bin im Auto, habe so ein fotografisches Gedächtnis und das war für mich wie so ein toller Moment, dass ich dachte, es gibt doch Leute und die finden sich zusammen und machen was eben in die Richtung, was bitter, bitter nötig ist. Und das ist ja bis heute auch nicht anders. Es ist ja das ebenso bitter nötig wie damals oder wenn nicht sogar noch mehr, weil mittlerweile sich die Schlinge immer enger zieht und jetzt mit NSA wir natürlich jetzt auch nochmal wissen, was wir damals eigentlich nur geahnt haben.
Ämter, Beauftragungen, hattest du die schon in der Piratenpartei? So in so Kategorien wären hier Landesvorstand, andere Beauftragungen?
Genau, 2012 bin ich im März, nee, oder Ende Februar als stellvertretende Landesvorsitzende im LV Berlin gewählt worden und nach 3 Monaten hat unser Vorsitzender ist dann zurückgetreten. Und ich bin dann eben als seine Stellvertreterin, war ich dann Vorsitzende im Landesvorstand, bis wir neu gewählt haben im September und ich bin dann nicht wieder angetreten zu dem Zeitpunkt. Beauftragung, ja, ich habe eine Pressebeauftragung noch, ansonsten, nee, sonst weiter nichts.
Okay, Thema Anträge, hast du an Anträgen mitgearbeitet, die später eingereicht wurden?
Ich habe einen Antrag geschrieben, der ist aber noch nicht mal eingereicht. Das war auch eines der ersten Sachen, die ich, glaube noch 2011 gemacht habe. Der steht auf meiner Wiki-Seite, weil ich mich damals durch meine persönlichen Umstände sehr für ein Thema interessiert habe und ich habe dann sofort angefangen an diesem Antrag zu arbeiten, habe den ins Liquid gestellt, der ist auch positiv abgestimmt worden, aber jetzt neulich kam mal wieder die Idee, den vielleicht auch mal einzureichen, habe ich aber selbst noch nicht gemacht.
Gut, zwei, drei Zahlen brauchen wir noch, nämlich mit wie vielen Journalisten hast du schon gesprochen?
Ach du meine Güte, oh, ganz viele. Ich bin ja, wie gesagt, im Pressesquad. Ich war Vorsitzende, ich war Assistentin von unserer Listenkandidatin 1. Ich habe, weiß ich nicht, 100?
Okay.
Viele, wirklich viele.
Das passt schon. Und sowas wie Medienauftritte, Radio, Fernsehen, Podcast?
Ja, hatte ich auch. Podcast war das Erste, was ich gemacht habe. Und als ich dann Landesvorsitzender war, hatte ich natürlich Presseinterviews, also Zeitungen. Ich war bei NTV, nee, N24, Entschuldigung, hatte ich zwei Interviews. Ich war bei diversen Talkshows, allerdings nur als Begleitung, also noch nie selber. Aber habe natürlich dadurch auch die Abläufe und so dieses ganze Setting und so mitbekommen. Bei den Kandidatinnen, die ich so dann unterstützt und begleitet habe. Und Radio hatte ich auch mal ein Interview, ein einstündiges. Ja, gibt viel. Ich habe auch viel auf meiner Wiki-Seite, na, Wikipedia, glaube ich, sind ein paar Interviews, die relevant waren, sind verlinkt. Man findet es auch, wenn man mich googelt.
Jetzt kommen wir mehr zum textuellen Teil. Was hat dich denn bewogen, für den BUFO zu kandidieren, auch gleich für den Vorsitz?
Ja, am Anfang, also ich habe lange hin und her überlegt, schon seit im Thema ist, dass wir einen neuen BUFO wählen. Und am Anfang war ich noch ein bisschen zögerlich und weil ich gesehen habe, irgendwie kommt da so gar nichts, was man wirklich eine demokratische Auswahl in meinem Verständnis, das ja nicht unbedingt das Verständnis von jedem sein muss, aber für mich war das so, dass ich dachte, oh, das ist echt zu wenig und ich mache das, aber sobald da Kandidaturen kommen, von denen ich denke, wow, jetzt gibt es wirklich eine gute Auswahl, dann ziehe ich auch wieder zurück. Bis jetzt hat sich das für mich nicht sehr verändert und ich bin dann sehr viel angesprochen worden. Und dann hieß es, ja, es ist ja keine ernst gemeinte Kandidatur, Notwehrkandidatur, also das wäre keine Motivation. Für mich war es eine. Und ich habe dann eben nochmal weiter nachgedacht, wie sehr ich das auch wollen würde und bin dann eines Tages zu der Entscheidung gekommen, ja, ich ziehe jetzt diese Rückzugsoption zurück und mache daraus eine feste Kandidatur. Es sind immer noch, und das denke ich, ist bei uns allen so, die das ehrenamtlich machen, natürlich die Punkte da, die schwierig sind. Es ist eine sehr zeitaufwendige Arbeit, wenn man sie gut machen will, das will ich, also wird sie zeitaufwendig werden. Und das bedeutet für mich als Freiberuflerin, dass ich damit zu tun habe, dann eben für mein Lebenseinkommen, so wie ich es eben auch die letzten anderthalb Jahre im Grunde gehandelt habe, das ist eine Herausforderung. Und ich habe überlegt, will ich das nochmal machen, kann ich das jetzt noch mal ein Jahr? Und es musste ein klares Ja bei mir entstehen, um mich dann wirklich zu dieser Entscheidung zu bringen. Und es war dann ein klares Ja, ich bin bereit, das ein Jahr noch mal so durchzuziehen. Ich schaffe das auch so. Und danach kann ich immer noch all meine Zeit dann für den Job einsetzen. Ich bin bereit, dieses Jahr eben oder die Periode, bis wir neu wählen. Und ich hoffe, das ist jetzt diesmal nicht so lange wie beim letzten BUFO, da war es ja wegen der Wahl auf die längste Phase gezogen. Denke mal ein Jahr. Ja, ich bin bereit, das zu tun und ich will das. Ich habe viele gute Talente, ich habe viel Erfahrung, auch Lebenserfahrung, bin 48 jetzt, habe viel ja, in meinem Leben gesehen und traue mir das ohne weiteres zu. Und deswegen, ja, ich möchte meine Fähigkeiten hier in diesem Amt zur Verfügung stellen.
Was sind denn deine kurzfristigen, mittelfristigen Ziele? Was werden die ersten Schritte sein, die du unternehmen wirst?
Ja, als erstes denke ich, wer wird sich, du meinst, wenn ich gewählt würde, wenn ich dann
Genau.
Genau. Dann finde ich als Wichtigstes erstmal, dass wir uns in eine Klausur zusammensetzen, erstmal als Team zusammenwachsen. Das habe ich damals erlebt. Wir wollten das auch tun in Berlin. Und es war aber relativ turbulent damals so, dass es irgendwie nicht gleich stattgefunden hat. Und es war bedauerlich. Und hinterher habe ich umso mehr verstanden, wie wichtig es gewesen wäre. Das wäre also der erste Schritt. Eine Klausur zur Teambuilding-Klausur sozusagen. Und dann ist natürlich die Europawahl ist für mich das eins der ganz dringenden Themen. Und wir haben 3 Landtagswahlen nächstes Jahr. Wobei diese Landtagswahlen natürlich aus den Ländern herauskommen, aber natürlich auch zu steuern sind und da Unterstützung auch von Bundesvorstandsseite natürlich angefragt ist und gegeben werden soll. Aber Europawahl zum Beispiel halte ich auch für eine ganz wichtige Sache nach der Bundestagswahl jetzt, dass wir mit mehr Leuten dort ins Europaparlament einziehen, weil Europa eben auch extrem wichtig für uns ist.
Okay. Das nächste, was mich interessiert, ist das Thema Zeit. Ich habe jetzt verstanden, du bist Freiberuflerin. Das heißt, du bist wahrscheinlich flexibler als jemand, der irgendwie lohnabhängig beschäftigt ist, wie meine Person. Wie viel Zeit kannst du für die Piratenpartei aufwenden?
Also sagen wir so, bisher habe ich in der Woche mehr Zeit als für meine Lohnarbeit aufgewendet. Das wird auch so bleiben. Also stundenmäßig weiß ich nicht. 30, 40, ja, und dann habe ich eben so 20 Stunden, 10 Stunden, je nachdem, wie ich mich so organisiere und wie die Jobs so kommen. Und Gott sei Dank habe ich einen Job, in dem ich gut leben kann. Das heißt, bin da in der luxuriösen Lage, dass ich eben auch dann ganz gut da verdiene.
Thema Kritik. Leider gibt es bei uns Piraten ja auch persönliches, ungerechtfertigtes Bashing. Aber Bashing ist vielleicht immer ungerechtfertigt. Ungerechtfertigt Kritik gleich Bashing. Wie kannst du damit umgehen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie ist deine Lösungsstrategie?
Ja, grundsätzlich finde ich Kritik wichtig, weil es schon aufzeigt, wo Schwierigkeiten sind. Allerdings habe ich wirklich bei den Piraten auch gelernt, dass Kritik, egal was man tut, vor allen Dingen, wenn man ein Amt ausübt, von allen Seiten kommt. Und in der ersten Zeit im Landesvorstand habe ich mir das noch persönlich genommen. Das passiert manchmal vielleicht noch im ersten Affekt, dass mich Dinge persönlich treffen und ich dann aber sofort dissoziieren kann und sagen kann, nee, also das hat erstmal mit mir als Person nichts zu tun, denn ganz oft ist es so, dass die Kritik mit viel zu wenig Informationen auskommt. Das heißt, Leute urteilen oder vorurteilen etwas, von dem sie gar nicht genau wissen. Und insofern habe ich vielleicht auch eine harte Schule durchgangen, aber sie war eben sehr lehrreich und ich, ja, in dem Moment, wo ich das nicht mehr persönlich nehme und dann mir angucke, was ist daran wahr, ja, was kann mir weiterhelfen, welche Kritik kann ich daraus ziehen und wie kann ich das verändern, ist es ja dann auch sehr konstruktiv.
Okay, kommen wir mal zu konkreteren Fragen. Ich habe dich unter anderem, nicht nur, aber auch unter anderem als Mitveranstalterin der Piratinnen-Con wahrgenommen. Deswegen 2, 3 Fragen dazu. Das Thema Gender, Geschlechtergerechtigkeit in der Piratenpartei. Wie ist deine aktuelle Einschätzung, wo wir da stehen?
Wir haben ein gutes Programm. Wenn ich mir das Programm anschaue, ist es genau das, wofür ich auch in der Gesellschaft stehe oder auch in meinem Privatleben oder auch schon immer. Ja, das ist etwas, was ich wirklich schön fand zu sehen, denn Teile des Programmes gab es ja schon, als ich eingetreten bin. Und das war was, wo ich auch meine Weltsicht in diesem Zusammenhang wiederfinde. Und ich denke, grundsätzlich stehen wir da gut. Ja, aber es gibt natürlich, und das ist das, was eben auch vielleicht in dem Punkt Kritik kam, im Rahmen der Organisation dieser Piratinnen-Con habe ich eben erlebt, dass wirklich furchtbar kritisiert wurde, ohne Ahnung davon zu haben, was ich meine, warum ich Dinge tue. Ja, die Piratinnen-Con war dazu da, um das Thema einfach mal zu beleuchten. Es ist eine gelungene Veranstaltung gewesen. Wir haben das auf wirklich konstruktive Weise beleuchtet und haben auch abgebildet, dass im Grunde ja diese Spitzen, die dann auf Twitter zum Beispiel so als Shitstorm sich äußern oder als auch Kritik mal, wenn so eine Kritikwelle kommt, dass das eben auch nur Spitzen sind und dass in vielen Bereichen Probleme da sind, die wir lösen wollen. Also vor allen Dingen haben wir dabei herausgefunden, dass es die Umgangsformen sind, dass es eben eine respektlose Sprache oft ist, dass Zuhören häufig fehlt, sondern erstmal gleich voraussetzen, derjenige will dies und das, ohne danach zu fragen, ist es so, will er das tatsächlich oder sie. Ja, das war so das eigentlich die größte Erkenntnis auf die Piratinnen-Con. Die Veranstaltung selber war 50-50 besucht. Das war auch so mein Ziel, dass wir da uns einfach wirklich als die heterogene Gruppe, die wir sind, dort treffen, über dieses Thema sprechen, was eben auch ein sehr, sehr explosives Thema ist. Und ja, es gibt Ecken, an denen wir Dinge zu tun haben. Ich finde es aber grundsätzlich sind wir in der Partei da schon, ich finde es in vielen Bereichen schon zufriedenstellend.
Ja, sehe ich auch so. Wo du sagst, da müssen wir noch Dinge weiterentwickeln. Was schwebt dir da vor und welche Probleme siehst du dabei?
Ja, das war auch eins der Themen, die ich, seit ich eingetreten bin, sehr beobachtet habe. Das ist eben wirklich ein geringer Frauenanteil noch war, der steigt, aber Frauen waren oder weiblich wahrgenommene Mitglieder, nennen wir sie mal so, weil wir ja gar nicht, auch in unserer Satzung gar nicht trennen zwischen diesen bipolaren Geschlechtssystemen, sondern ja, es gab eben wenig Anteil und das war mein Ziel, das zu erhöhen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch das Projekt Piraten zeigen Gesichtinnen mir ausgedacht, weil ich dachte, ja, natürlich sind da welche, man sieht davon zu wenig. Also bei mir war es zum Beispiel so, als ich eingetreten bin, habe ich die ersten Wochen bei mir im Bezirk mitgearbeitet und da war ich die einzige Frau unter Männern, wochenlang. Bis ich dann irgendwas, komischerweise, weil ich arbeite gerne mit Männern und auch immer schon gut, das ist überhaupt kein Ding, aber da hatte ich irgendwann das Bedürfnis so, jetzt würde ich doch schon mal ganz gerne irgendwie mal eine andere Frau treffen oder so. Ich habe dann Kontakt aufgenommen, war dann im Kinski und habe dann eben auch viele aktive Frauen getroffen. Ja, das wäre so ein Ziel, einfach eine stärkere Ausgewogenheit in der Mitgliederanzahl zu erreichen auf Dauer. Ja, aber ich denke auch, das dauert seine Zeit. Und da ist auch wieder der Punkt, Umgangsformen, wie respektieren wir uns gegenseitig, wie hören wir auch den Leisen zu, wie lassen wir auch Leisere, und da unterscheide ich jetzt gar nicht nach Geschlechtern, wie lassen wir die zu Worte kommen, so dass die Menschen sich auch zutrauen, sich in diese Gruppen oder in die Partei eben hineinzubegeben und dort aktiv zu werden. Das ist eins meiner großen Ziele auch immer noch. Obwohl ich auch denke und sehe, dass wir außerordentlich gute Frauen, viele Frauen auch haben, die aktiv sind, ist aber am Ende so die gefühlte Wahrnehmung immer noch der Anteil geringer. Und ich denke, am Ende hat es auch was mit der Wählerschaft zu tun. Das heißt, wenn wir wahrgenommen sind als, ne, wie sie uns anfangs immer verkauft haben, als Männerpartei, spricht das eben ja auch in der Wählerschaft eine bestimmte Zielgruppe vielleicht eher nicht so an. Und das ist so ein Thema, was ich einfach weiter verfolge. Aber ich bin da auch gelassen, habe da jetzt keine dringenden Ziele. Ich bin auch gegen die Quote in der Partei. Das ist ja auch so eine Kontroverse, weil ich glaube, im Moment haben sowieso weiblich wahrgenommene Mitglieder gute Chancen, wenn sie sich aufstellen. Jeder kann sich aufstellen und dann wird einfach gewählt. Und ich möchte auch gerne nach Qualifikation auswählen können und nicht nach einer vorgegebenen, für mich die Freiheit der Wahl einschränkenden Quote.
Ja, verstanden. Damit verlassen wir auch das Thema. Programmatische Weiterentwicklung, was wünschst du dir da für die Partei?
Ich denke, wir haben schon viel Programm, gutes Programm. Mir wäre wichtig, dass wir in den Programmbereichen, also in unseren, ja, wir nennen es jetzt Kernthemen, einfach sehr aktiv jetzt werden, dass wir unser Engagement, unsere Aktivitäten wirklich darauf setzen, in der außerparlamentarischen Opposition mehr Stirn zu bieten, proaktiver zu werden, Aktionen zu machen. Wir haben das schon auch getan, aber ja gut, unser Problem ist, dass wir oft nicht so gehört werden, wie wir das gerne möchten oder wie es vielleicht auch gut wäre, das einfach noch auszubauen. Und was ich auch für sehr wichtig halte, ist, die Parlamente mehr zu unterstützen. Das heißt, wir haben jede Menge Bezirksparlamente oder Regionalparlamente und vier Landesparlamente, die politische Arbeit machen. Und im Moment geht doch noch nicht so regelmäßig der Support von der Basis in diese Parlamente. Das ist aber die eigentlich politische Arbeit. Dafür sind Parteien da. Ja, das würde ich mir wünschen, dass wir unsere Aktivitäten auch dort mehr steigern.
Solltest du gewählt werden, wirst du ja, so hoffe ich jedenfalls, konkreten Einfluss darauf haben, zumindest anzustoßen. Wie würdest du das denn machen bei genau diesen Themen, die ich auch sehr wichtig finde?
Ja, ein Thema ist für mich dabei die ständige Mitgliederversammlung zum Beispiel, um eben zu vermeiden oder um es weiterzuentwickeln. Im Moment haben wir die Bundesparteitage. Das sind unsere einzigen Gremien, an denen wir alles abstimmen können. Und ich bin sehr stark für die ständige Mitgliederversammlung, weil wir zwischen den Bundesparteitagen einfach schon uns auf Positionen einigen können, vorsortieren können, uns auch thematisch schon vorbereiten können in bestimmten Themen und das nicht alles so geballt in den letzten Wochen nach Antragsschluss vor den Bundesparteitagen kommt. Ich glaube, das Prinzip funktioniert in Bochum schon nicht mehr und das ist etwas, was wir wirklich dringend, aber ich sage auch wirklich sehr dringend, weiterentwickeln sollten, weil wir mit dem Anspruch antreten, die Gesellschaft und die politische Kultur basisnäher zu machen. Wenn wir nicht zeigen, wie es funktioniert, wie wollen wir denn dann überzeugen? Also da denke ich, ist wirklich dringend intern auch Entwicklungsbedarf.
Bei der SMV gibt es ja mehrere kritische Themen. Das eine ist die Delegation. Und das zweite ist das Thema Klarnamenpflicht, die auch ein bisschen zusammenhängen, damit ich weiß, auf wen ich überhaupt delegiere. Wie stehst du dazu?
Ich bin schon immer, also ich selbst habe für mich nicht das Problem, meinen Klarnamen dort zu nennen. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die das haben. Insofern bin ich auch für ein System. Ich bin jetzt technisch nicht in der Liga der Entwickler von Liquid Feedback oder von diesen Tools. Aber was wichtig ist, ist eine klar identifizierbare Person. Das ist mir wichtig. Es muss nicht unbedingt der Klarname sein. Ich finde da auch Pseudonym absolut legitim, wie man das dann so festlegt, dass es auch wirklich nachvollziehbar ist. Von diesen Zwei-Kammern-Dings halte ich nicht so richtig viel, aber vielleicht bin ich auch einfach noch nicht genug im Thema drin, um mich da überzeugt zu sehen. Das zweite war, was ich ganz wichtig finde, es ist ja auch oft so die Angst, das ist so eine Gesinnungsdatenbank. Klar, wenn das, also einerseits ist wichtig, dass wenn es Delegationen gibt, dass ich weiß, wie die Person, auf die ich delegieren möchte, in der Vergangenheit gestimmt hat, damit ich mir überhaupt ein Bild mache, entspricht die auch wirklich so dem, wo ich sagen kann, ich delegiere für diese Abstimmung oder vielleicht sogar für ein Thema an eine Person. Andererseits sehe ich aber auch Speicherfristen oder unbegrenzte Speicherfristen auch als schwierig an. Also da könnte ich mir auch vorstellen, da gibt's ja verschiedene Modelle, dann zeitliche Beschränkungen und nach einer gewissen Periode dann einfach alle Daten abzuschließen. Die sind dann noch da, wären vielleicht einsehbar, das weiß ich nicht. Vielleicht sind sie auch nicht mehr da, werden einfach gelöscht. Andererseits ist es Quatsch, alles, was mal irgendwo war, ist irgendwo. Also es ist nie sicher weg. Insofern muss man schon wissen, wenn man da mitmacht und bei Fragen mitstimmt, kann immer das Risiko sein, dass es irgendwer mitgespeichert hat. Ja, gerade der NSA-Skandal. Wir wissen, wenn die das abgraben, dann ist es halt irgendwo. Aber man kann das Risiko schon minimieren und das wäre auch in meinem Sinne. Delegation jetzt nochmal kurz zum Abschluss. Ich bin für Delegation. Ich habe Schwierigkeiten oder ich selber verweigere diese Art Kreisdelegation, wo ich an eine Person delegiere, die delegiert an die nächste und so weiter. Was ich für mich gemacht habe, als ich erkannt habe, dass es diese Form von Kettendelegation gibt, dass ich einfach mir dann Leute ausgesucht habe, die direkt abstimmen. Und ich habe, meine Delegationswege sind wirklich nur von mir zu einer Person. Oft delegiere ich, also ich habe Delegationen in Themen. Und immer wenn ich Zeit habe und in Liquid Feedback arbeiten kann, dann nehme ich die auch weg und stimme dann selber ab, beziehungsweise unterstütze und übernehme das Ruder dann selber. Ich kenne aber auch Zeiten, in denen ich das nicht so gut kann, in denen ich einfach nicht die Zeit habe, mich da vernünftig einzuarbeiten. Und ich kenne auch Leute, denen ich vertraue, in Themen so zu stimmen, wie wie ich es tun würde, weil ich einfach weiß, dass die politisch auch so so der Ansicht sind wie ich. Und insofern finde ich da eine Delegation auch was Gutes.
Ja, das finde ich, gibt einen guten Einblick. Abschließend, sag doch mal in einem, bis gern auch ein bisschen ausführlicheren Satz, warum sollen wir gerade dich wählen?
Weil ich gut bin, weil ich ich will gar nicht zu sehr Werbung für mich machen. Ich denke, es gibt so viel Material über mich, wenn man sich mal so anguckt, wie meine politische Motivation ist, mag man das entweder oder man mag es nicht. Und ich denke, das ist auch Sinn der Wahl. Ich bringe meine Person mit rein, um eine Wahl zu geben für Menschen, die das so sehen wie ich. Und ja, ich denke, ich kann das gut. Ich mache es gerne. Vor allen Dingen sehe ich auch einen Punkt im Bereich Medienauftritte. Da finde ich zum Beispiel gut, dass ich mich als weibliches Mitglied wahrnehme und sicherlich auch von den Zuschauern als solches wahrgenommen werde. Kann uns als Partei auch nicht schaden, sagen wir mal so. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, warum man mich wählen soll, sondern sollte oder möchte, sondern einfach, weil ich als Person eine bestimmte politische Entwicklung wertschätze und vertrete. Und da denke ich, wissen die, die dem nahestehen, auch schon, was sie an mir haben. Und ansonsten glaube ich sowieso immer daran, dass eine Gruppe dann so wählt, wie sie, in welche Richtung sie sich bewegen möchte.
Christiane, ich danke dir für das Gespräch und ich wünsche dir Erfolg.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung und fürs Gespräch.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.